Sagenhafter Odenwald, der RNZ-Podcast über Sagen und Legenden aus unserer Region. Mein Name ist Noemi Girgler und gemeinsam mit meinen Gästen begebe ich mich wieder auf die Spuren regionaler Sagen und Legenden. Diese Staffel des RZ-Podcasts Sagenhafter Odenwald wird unterstützt von der Eberstadter Tropfsteinhöhle. Erleben Sie verborgene Wunder wie die Tropfsteingebilde, Hochzeitstorte oder den Elefantenrüssel. Informationen finden Sie unter www.tropfsteinhöhle.eu. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um verschwundene Dörfer. Dabei geht es sowohl um ganz reale Ortschaften, die, warum auch immer, aufgegeben wurden, als auch um ein Dorf, das es so, wie es in einer Sage überliefert ist, höchstwahrscheinlich nie gegeben hat. Zu Gast habe ich heute Herrn Dr. Dirk Hecht, den Leiter des Stadtarchivs in Schriesheim, und Dr. Albrecht Ernst, den stellvertretenden Leiter am Hauptstaatsarchiv in Stuttgart. Herr Dr. Ernst, wie sind Sie zu verschwundenen Dörfern gekommen? Was bedeutet das für Sie?
Ja, mit meinem Beruf als Archivar hat das zunächst nichts zu tun, denn ich bin in Stuttgart für die Überlieferung der Ministerien des Landes Baden-Württemberg zuständig. Aber ich bin in der Nähe von Mosbach, nämlich in Lorbach, aufgewachsen. Und schon als Kind hat mich die Geschichte des verschwundenen Dorfes Hartheim immer wieder fasziniert und beschäftigt. Und das ist so ein Aspekt, auch an einem solchen Thema dran zu bleiben.
Nun geht es ja aber heute erstmal um die Sage des verschwundenen Dorfs Fleischbach in der Nähe von Schriesheim. Herr Hecht, dafür sind Sie natürlich jetzt der gute Ansprechpartner.
Ja, das ist richtig, denn Fleischbach gehört zur Gemeinde Schriesheim. Das ist ein Gewann im nördlichen Bereich. Allerdings bin ich nicht nur als Archivar für die Geschichte dort zuständig, sondern die Interessen an Wüstungen und solchen Geschichten ist schon im Laufe des Studiums gewachsen. Als ich für meine Magisterarbeit Feldforschung gemacht habe, habe ich den Erforscher der Wüstung Lochheim kennengelernt und somit schon mal ziemlich früh über Wüstungen etwas gelernt. Als ich dann 2009 Archivar geworden bin, hat sich das natürlich intensiviert, indem man auch viel mit Sagen der Region zu tun hatte. Und Fleischbach ist sowieso ein ganz besonderer Flecken.
Und worum es sich in dieser Sage dreht, das hören wir uns jetzt an.
Das verschwundene Dorf. Zwischen Schriesheim und Leutershausen fließt die Fleischbach. Auch das dort liegende Gewann heißt so. Folgende Sage rankt sich um diesen Gemarkungsteil. In früheren Zeiten stand hier ein Dorf, Fleischbach. Eine pestartige Epidemie sei ausgebrochen, die alle Einwohner hingerafft habe. Nur eine Frau sei am Leben geblieben. Diese Frau sei dann nach Leutershausen gegangen und habe um Aufnahme gebeten. Sie sei aber abgewiesen worden. Daraufhin habe sie sich nach Schriesheim gewandt. Hier habe sie bereitwillig Aufnahme gefunden. Zum Dank dafür übergab sie ihre ganze Habe, also die Gemarkung Fleischbach, den Schriesheimern. Das soll der Grund sein, warum Schriesheim eine so große Gemarkung hat, die bis an die ersten Häuser von Leutershausen reicht, während die Gemarkung von Leutershausen verhältnismäßig klein ist. Vor einigen Jahren hat man im Gewann Fleischbach bei Rodungen tatsächlich Grundmauern gefunden. Sie stammen aber aus römischer Zeit und sind die Reste eines römischen Gutshofs. Vielleicht ist man früher schon einmal auf diese Grundmauern gestoßen und knüpfte daran die Sage vom verschwundenen Dorf. Gleichzeitig hatte man auch eine plausible Erklärung dafür, dass die Gemarkung von Leutershausen so klein ist.
Herr Dr. Hecht, nun haben wir schon einiges gehört, stellt sich als allererstes die Frage, gab es Fleischbach oder gab es das Dorf überhaupt nicht?
Also ein Ort namens Fleischbach hat es nicht gegeben. Es gibt keine Hinweise darauf, weder archäologisch noch irgendwelche Quellen. Ich habe vorhin nochmal alte Karten durchgeguckt vor dem Dreißigjährigen Krieg und danach. Zwischen Leutershausen und Schriesheim gab es keine andere Siedlung.
Aber von Grundmauern haben wir schon gehört. Etwas anderes ist in der Gegend ja tatsächlich zu finden.
Das ist richtig. Also wir haben ja mit Ladenburg eine alte römische Hauptstadt quasi um die Ecke und die ganze Gegend um Ladenburg herum war übersät mit römischen Villen, Gutshöfen, die bewirtschaftet wurden Und eine davon hat man tatsächlich im Gewand Fleischbach gefunden. In den 70er Jahren wurden sie auch, zumindest wurden die Mauern von Bernd Marc-Holtgemiss freigelegt, so dass die Geschichte mit Mauerresten und einer potenziell verschwundenen Siedlung durchaus ihren Wahrheitsgehalt hat.
Aber nun wurde ja da eine ganze Legende nochmal drum gebildet. Ich gehe nicht davon aus, dass alle Leute, die dort alte Steine gesehen oder gefunden haben, direkt an die Römer gedacht haben. Eine Begründung, warum diese Sage entstanden sein könnte, die Gemarkungsgrenzen, haben wir ja gerade schon gehört. Kann es wirklich vielleicht darauf zurückgehen oder steckt da eventuell was ganz anderes hinter dieser Sagenbildung?
Also Sagen entstehen ja in erster Linie deswegen, weil Leute sich irgendwelche Sachen erklären wollen oder erklären, die sie gar nicht mehr von Grund aus kennen. Eine solche Geschichte ist schön und gut und nett und ist natürlich auch irgendwie plausibel. Aber ich denke, rein rechtlich gesehen ist es nicht möglich, dass eine Person, die übrig geblieben ist und noch nicht mal Eigentümer, Eigentümerin der Liegenschaften ist, das an eine Gemeinde vermachen kann.
Also ist dieser Punkt der Sage eigentlich schon mal ausgeschlossen. Wie verhält es sich denn mit Gemarkungsgrenzen? Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass es so wahrscheinlich nicht gelaufen sein kann. Wie könnte es denn zustande gekommen sein, dass Schriesheim wirklich so weit ausgedehnt ist, während die anderen Gemarkungsgrenzen so nah an den anderen Orten liegen?
Gut, es hängt natürlich in erster Linie auch damit an, wo lag der Ortskern und dann natürlich, wie sich im Laufe der Zeit die Gemarkungen auch verändert haben. Also ich denke mal, die Grundlagen sind sicherlich auch in römischer Zeit zu suchen, wo das ganze Gebiet rechts des Rheins minutiös aufgeteilt gewesen ist. Diese Gemarkungen bzw. diese Eigentumsverhältnisse haben sich sicherlich auch ins frühe Mittelalter rübergerettet und sind von den Franken, die dann ab 500 ungefähr in unserem Gebiet hier waren, dann dementsprechend auch verändert worden.
Nun steht Fleischbach mit der Legende ja aber nicht ganz alleine da, die sich darum rankt. Es gibt ja noch ein Vergleichsbeispiel, das auch gar nicht so weit von uns weg ist. Wo ist das denn?
Genau, es gibt ja eigentlich die gleiche Geschichte um den Ort Zeilsheim. Der liegt zwischen Heddesheim und Ladenburg. Und das ist eine quasi identische Geschichte, nur dass es keine arme Frau ist, sondern eine Gräfin oder ähnliches, die dann den Ladenburgern ihr Ort vermacht hat.
Wir haben es ja jetzt schon ein bisschen über das Mittelalter, die Römer, verschiedene Zeiten gehabt. Kann man eventuell fassen, wann die Sage um Fleischbach entstanden ist?
Also Sagen zu datieren, das ist im Normalfall fast unmöglich, da Zeitangaben in Sagen eigentlich keine Rolle spielen. In dem Fall ist aber der Dreißigjährige Krieg erwähnt, zumindest am Ende des Dreißigjährigen Krieges, wo die meisten Orte wirklich dann auch verlassen waren. Auch Schriesheim war zu der Zeit menschenleer. Und das ist natürlich dann ein Anfangspunkt, wo die Sage entstanden sein könnte. Endpunkt, kann ich mir sehr gut vorstellen, müsste im Mitte 18. Jahrhundert sein, als der Kurfürst Karl Theodor Ausgrabungen hat durchführen lassen in und um Schriesheim herum, wo denn römische Villen ja freigelegt und entdeckt worden sind. Ab da wusste man, dass die Mauerreste, diese Überreste, keine normalen Dörfer waren oder irgendwelche undefinierbaren Gebäude, sondern dass es definitiv des römischen Ursprungs war.
Das heißt, wir können davon ausgehen, dass diese Sage irgendwann nach Ende des Dreißigjährigen Krieges, also 1648 und Mitte des 18. Jahrhunderts war.
Ja, so ungefähr.
Wenn wir jetzt schon bei Datierungen sind, wir haben ja schon angesprochen, dass Ladenburg lange besiedelt gewesen ist, dass es mehrere Dörfer in der Umgebung gab. Und wir haben im Vorfeld ja auch schon darüber gesprochen, dass man anhand der Namen von Orten schon mal recht grob einordnen kann, welcher Ort etwas älter und etwas jünger ist. Wie verhält es sich denn da mit Schriesheim?
Alter von Orten, das ist eben so eine heikle Sache, weil die Ersterwähnung ist es immer zufällig davon abhängig, in welchem Dokument der Name das erste Mal auftaucht. Die Orte sind in Anführungszeichen glücklich, die im Lorscher Kodex vorkommen, weil das ist nämlich eine sehr, sehr frühe Erwähnung im 8. Jahrhundert. Während andere Orte wie die Wüstung Lochheim beispielsweise bei Sandhausen verhältnismäßig spät, lassen Sie mich lügen, ich glaube im 12. Jahrhundert das erste Mal erwähnt wurde, weil es eine andere Urkunde, ein anderes Buch war. Man sagt, Heimorte sind mit die ältesten Ortsnamen. Und die haben in der Regel mit den Franken auch zu tun, die sich dann nach dem Sieg über die Alamannen hier im Südwesten ja große Gebiete sich gesichert hatten und diese Orte dann auch mit ihren Gefolgsleuten besetzt haben als Lehns- oder als Grundherren und die dann den Orten einen neuen Namen gegeben haben. Schriesheim beispielsweise, das ist das Heim des Schriesi. Und Mannheim ist das Heim des Manno. Also da kann man schon mal sagen, ganz, ganz grob, das sind schon verhältnismäßig frühere Ortsnamen. Während bei Hausen sieht das alles ein bisschen anders aus. Die sind später gegründet worden, beziehungsweise später benannt worden. Weil es gab denn irgendwann ein Hausen am Neckar oder ein Hausen, das dem Lothar, den Liutal gehört hat, also Leutershausen und vieles mehr. Und diese Orte auseinanderzuhalten, hat man dann die individuell später benannt.
Dann freue ich mich als Handschuhsheimerin jetzt natürlich, dass das offensichtlich etwas älter ist. Aber es sind ja auch noch viele andere Aspekte dazugekommen. Gehen wir gerade mal von Heidelberg aus. Wie ist es denn mit diesen ganzen Berg- und Talgeschichten?
Im Großen und Ganzen, also ich bin da kein Experte, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber viele Orte, gerade in Richtung Odenwald, sind sehr spät kolonisiert worden. Also das Steinachtal beispielsweise erst im 13. Jahrhundert. Von daher gibt es dort viele Ortsnamen, die mit denen in der Rheinebene vom Ursprung her nichts zu tun haben.
Wenn wir jetzt schon im Odenwald sind, dann würde ich das Wort jetzt mal an Herrn Dr. Ernst richten. Wir haben im Odenwald ja auch andere Ortsnamen. Wir haben Dallau, wir haben Buchen. Das hat ja nun gar nichts mit dieser Altersstruktur zu tun, über die wir gerade gesprochen haben, oder?
Ich denke, doch. Das hat sehr wohl auch mit der Altersstruktur zu tun. Nur haben sich die Ortsnamen zum Teil dann verschliffen oder modifiziert. Wenn Sie jetzt gerade Dallau angesprochen haben, dann ist das ursprünglich von den Wurzeln auch ein Heimort, weil der Ort nämlich Dallaheim in den Quellen im Loscher Kodex genannt wird. Oder Buchen hieß einfach Buchheim. Und da haben wir eben im Neckar-Odenwald-Kreis sehr schön die Verbindung. Im Altsiedelland haben wir diese Heimorte oder noch ein bisschen älter, 100 Jahre älter, die Ingenorte wie Märchingen. Und es gibt auch Mischformen wie Bödigheim, Bödingheim könnte man sagen oder Billigheim. Und dann gibt es, wenn man auf die Höhen des Odenwaldes kommt, in der Tat eben späte Siedlungen, die erst von diesem Altsiedelland aus gerodet und kultiviert wurden. An den Ortsnamen lässt sich also nun sehr wohl so eine verschiedene Formen von Zeitschienen festmachen, aber es ist eben nicht immer ganz so verlässlich. Und wir sind froh als Historiker und als Archäologen gleichermaßen, wenn nun schriftliche Quellen vorliegen, damit man dann auch das, was aus dem Boden kommt, interpretieren kann und ja entsprechend auch seine Schlüsse ziehen kann.
Wenn denn etwas aus dem Boden kommt, denn wir haben es ja jetzt auch namensmäßig bei Ihnen mit dem Fachgebiet Hartheim zu tun, wohlgemerkt nicht zu verwechseln mit dem heutigen aktuellen Hartheim. Wo lag denn das Hartheim, das noch nicht so ganz aus dem Boden gekommen ist, soweit ich weiß?
Ja, so ist es. Das Hartheim, das Sie jetzt gerade angesprochen haben, liegt auf der heutigen Gemarkung von Lorbach. Lorbach selber ist ja ein Stadtteil von Mosbach. Auf einer Halbhöhe Richtung höherer Odenwald über dem Neckartal. Und da kann man bei diesem Hartheim, wenn wir vorhin bei den Namen waren, erkennen, was es eigentlich bedeutet. Hier muss vom Elzmündungsraum aus ein Siedlungsvorstoß in das Waldgebiet gewesen sein. Hart heißt ja so viel wie Weidewald und Heim ist eben eine Siedlung, also eine neu angelegte Siedlung im Wald. Von diesem Hartheim sind in der Tat relativ wenige Spuren da, zumindest bekannte Spuren. Aber eines fällt eben auf, dass mehr als ein Dutzend Schenkungen in diesem Lorscher Güterbuch überliefert sind, aus der Zeit von 765 bis in die 800er Jahre, also in der Karolingerzeit. Und das ist für ein vollkommen verschwundenes Dorf, ist das ja nun schon sehr aufschlussreich.
Was ich in diesem Punkt ganz, ganz spannend finde, ist, wir haben eine komplette Sage um ein Dorf, das es niemals gegeben hat, während wir von Hartheim zwar ziemlich genau wissen, dass es es gegeben hat, aber offensichtlich ist die Sagenwelt daran vorbeigegangen. Kann man das irgendwie erklären oder gibt es vielleicht doch irgendwas?
Auch zu Hartheim gibt es Sagen. Und zwar Sagenhaftes im wahrsten Sinne des Wortes, indem die Leute im unmittelbar angrenzenden Nüstenbach, einem kleinen Dorf zwischen Lorbach und Mosbach, Geschichten erzählt haben, es sei in dieser Gegend ein Schloss einfach verschwunden. im Erdreich. Das Verschwinden dieses Dorfes hat einfach zu Überlegungen Anstoß gegeben. Wie kam es dazu? Die Leute konnten sich nicht erklären. Die wussten eben, dort gab es einst einen Ort. Es gibt ja heute noch Flurnamen, die daran erinnern, nämlich Am Kirchle. Das ist ein Hinweis, dass es in diesem Dorf eine Kirche gab und tatsächlich mit dem Loscher Kodex im Jahr 77 eine Basilika erwähnt. Hartheimer Grund, eben der Ortsname wird genannt, im Wüst, dass eben dort etwas Wüst gefallen ist. Und aus all dem Wissen heraus lässt man plötzlich ein Schloss verschwinden, von dem vorher eigentlich nie und auch nachher nie die Rede ist in den Quellen. Es gab dort kein Schloss. Aber so entstehen halt, weil Leute sich etwas erklären wollen, Geschichten, nämlich sagen.
Das Ganze klingt ja jetzt auch um einiges spannender, wenn da ein Schloss verschwunden ist, als wenn da plötzlich ein Ort aufgegeben worden ist. Aber natürlich bleibt die große Frage, warum wurde dieser Ort aufgegeben? Wir haben bei Fleischbach gehört, es soll eine große Epidemie gegeben haben, die die Bevölkerung letztendlich ausgerottet hat. Von Hartheim gibt es irgendwelche Hinweise, wie dieses Dorf verschwunden sein könnte?
In den 1970er Jahren gab es eine Sondierungsgrabung, ich nenne es einfach mal so, im Bereich dieser ehemaligen Kirche. Und an den Fundamenten fand man nun ziemlich viel Asche, dunkle Erde, Holzkohle. Ist das ein Hinweis, dass zumindest die Kirche abgebrannt ist? Ich selbst stelle einfach eine neuere These auf. In der Nähe dieses Dorfes Hartheim gibt es eine Vertiefung im Boden, in die man locker ein größeres Mehrfamilienhaus stellen könnte, ohne dass es jemandem auffallen würde. So tief ist dieses sogenannte Grieveloch, wie die Leute im Dialekt dort sagen. Dort versickert Wasser, das nun am Kandelbrunnen, dem einstigen Dorfbrunnen dieses Dorfes Hartheim, wieder ans Licht kommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass einfach auch Keime in diesem Quellwasser die Menschen früher oder später, die natürlich von derlei keine Ahnung hatten, veranlasst haben, diese Siedlung aufzugeben.
Nun haben wir natürlich die tiefen Löcher im Boden, was natürlich zu dem versunkenen Schloss ganz wunderbar passen würde. Aber da wir ja gehört haben, dass es dieses Schloss vermutlich niemals gegeben hat, kommen Sie ja jetzt zu einer etwas einfacheren, plausibleren These. Gibt es denn ein Beispiel dafür, vielleicht auch aus jüngerer Zeit, dass tatsächlich Keime ins Wasser gekommen sind?
Vor dem Ersten Weltkrieg starb ein junges Mädchen in Lorbach, Lina Wetterich, und von ihr wurde erzählt, dass sie mit ihren Eltern bei der Heuernte in der Nähe dieses Brunnens war. Sie habe dort Wasser getrunken und sei dann daran gestorben. Das wäre jetzt eben wirklich ein Hinweis, dass Menschen die Erfahrung machten, dass dieses Wasser auch seine Tücken hat.
Was für mich relativ plausibel klingt. Wie sieht es denn aktuell mit dem Forschungsstand aus? Sie haben schon eine Sondierung erwähnt. Hat sich in Hartheim seither irgendwas getan? Ist da mal archäologisch wirklich gegraben worden? Oder wissen wir alles nur aus schriftlichen Quellen und aus dieser Sondierung?
Also wenn man auf das Gelände, wo einst dieses Dorf Hartheim lag, kommt, dann kann man in der Wiese, je nachdem wie gerade der Grasschnitt ist, sehr wohl eine gewisse Terrassierung feststellen, was darauf hindeutet, dass da einzelne Häuser waren. Und dass es nun Dutzende von Häusern dort gab, das wissen wir eben auch aus diesen Schenkungen im Loscher Kodex. Was nun die eigentliche Kirche angeht, wir wissen genau, wo diese Basilika stand, aber sie ist bis dato nicht ergraben. Auch Luftbilder haben nicht viel ans Licht gebracht. Und es wäre nun wirklich spannend, die Größe und auch die Ausrichtung dieses Gebäudes zu kennen. Es wird ja schon geostet, also in Richtung Osten, gebaut gewesen sein. Aber hier birgt der Boden noch unheimlich viel an Wissen.
Es bleibt also spannend und es muss eine Hypothese bleiben, warum Hartheim irgendwann aufgegeben wurde. Kommen wir noch einmal zurück nach Fleischbach in die Nähe von Schriesheim. Nun war der Kurfürst ja nicht der Letzte, der dort gegraben hat. Wir haben ja schon davon gehört, dass in den 70er Jahren auch Heukemis dort zugange war. Wie ist denn der aktuelle Stand der Ausgrabungen in Schriesheim und Umgebung?
Gegraben wurde und wird verhältnismäßig wenig. Der archäologische Forschungsstand in und um Schriesheim, nehmen wir mal Ladenburg aus, ist nicht besonders gut. Es sind viele Einzelfunde, die eine Rolle spielen. Es ist in den letzten 30 Jahren die ein oder andere Grabung auch einer Stadtmauer in Schriesheim gemacht worden. Die Grabung von Heukemis, die ich angesprochen habe, die war 1977. Das war mehr oder weniger eine Rettungsgrabung, weil beim Pflügen Steine herausgekommen sind. Aber es wurde nur die Mauerkronen freigelegt und danach wieder alles zugeschüttet. in dem Bereich ist eigentlich gar nicht viel passiert.
Aber es wurden ja immer noch ein paar weitere römische Überreste gefunden in der Ecke, oder?
Als der Branichtunnel gebaut wurde, wurde auf dem ehemaligen Gebiet der römischen Villa im Gewandschanz nachgegraben. Und dann hat man dort noch ein römisches Gebäude, ein Nebengebäude gefunden, das höchstwahrscheinlich ein kleines Heiligtum gewesen ist, was zur Villa gehörte. Aber zwischen der Villa und der im Gewand Fleischbach, ja, da liegen gute 2, 2,5 Kilometer dazwischen. Hört sich nicht viel an, ist aber ja doch eine geraume Strecke. Aber wie gesagt, rund um Ladenburg war die Dichte der römischen Villen sehr, sehr eng. Alleine auf Schriesheimer Gemarkung waren also mindestens 4, 5, 6 römische Villen angesiedelt, von denen einige durch Grabungen ausgegraben wurden. Teilweise wurde nur ein Römerkeller freigelegt, Oberflächenfunde und so weiter sind entdeckt worden. In der Hinsicht ist die Forschungslage ganz gut. Was Mittelalter und andere Überreste betrifft, hat man außerhalb Schriesheims keine Grabung gemacht.
Ohne damit jetzt den Ladenburgern zu nahe treten zu wollen, habe ich noch eine ganz provokante Frage. Und zwar, wenn wir uns Schriesheim und Ladenburg anschauen, das heißt ja immer, Ladenburg sei eine der ältesten Siedlungen hier in der Gegend. Ist Schriesheim vielleicht tatsächlich älter?
Ladenburg ist in vielerlei Hinsicht ein absoluter Sonderfall. Es war eine römische Provinzhauptstadt, wie ich schon gesagt habe, und sie hieß damals Lopodunum. Lopodunum, der Ursprung dieses Wortes, ist nicht das Lateinische, sondern das Keltische, denn die Dunum-Endung, das bedeutet so viel wie Burg, Festung oder ähnliches. Das haben die Römer übernommen, da Lopodunum auch der keltische Zentralort gewesen ist. Und so ist dann aus der Burg, Festung, dann das Ladenburg geworden.
Nun haben wir über Schriesheim gesprochen, nun haben wir über Hartheim gesprochen. Beides liegt relativ weit auseinander. Ist es ein bekanntes Phänomen, dass wir viele Wüstungen, also aufgegebene Dörfer bei uns in der Ecke haben?
Jein. Siedlungen wurden immer wieder aufgegeben, aus den verschiedensten Gründen. Wenn sie nicht schriftlich niedergelegt sind, die Gründe, kann man ganz viel drüber spekulieren. Wieso, weshalb, warum? In manchen Gebieten kann man sich das erahnen, weil bei hoher Bevölkerungsdichte und bei Ländereibedarf hat man viele Gebiete kolonisiert, die man unter normalen Umständen nicht unbedingt besiedeln würde. Und wenn es sich dann nicht mehr gelohnt hat, das zu bewirtschaften, hat man die Siedlung aufgegeben. Die Gründe, warum eine Siedlung aufgegeben wurden, die sind so vielschichtig, die gelten garantiert für Hartheim genauso gut wie für die Wüstung hier im Neckarmündungsgebiet. Es ist einfach zu hoffen, dass es irgendwelche Urkunden oder schriftliche Quellen gibt, die das dann vermerken. Im bereits erwähnten Lochheim war das so, dass der Ort vom Kloster Schönau aufgekauft wurde, um das Gebiet zu bewirtschaften. Man hat die Bevölkerung auf die umliegenden Gemeinden verteilt und dann das Gebiet zentral mehr oder weniger bewirtschaftet.
Dass Siedlungen aufgegeben werden, ist ja jetzt kein Phänomen, das wir nur im Mittelalter haben. Gerade im Neckar-Odenwald-Kreis gibt es da ja auch Geschichten, die fast bis in die Gegenwart reichen. Um was geht es denn da?
Das mit den Siedlungen, dem Absterben einer Siedlung, der Neugründung, das ist ja ein Phänomen, das ein ständiges Auf und Ab darstellt. Wir haben nicht nur mittelalterliche Wüstungen, wir haben eben auch neuzeitliche Wüstungen, vor allem dann, wenn die Orte nicht ertragreich waren. Und da gibt es Ober- und Unterferdinandsdorf, das ist nun beim Reisenbauer Grund zwischen Eberbach und eben dem Hohen Odenwald. Wir haben das Dorf Rieneck im Bereich des heutigen Dorfes Muckental. Was hat es mit diesen Dörfern auf sich? Dort war es einfach so, man hatte im 18. Jahrhundert Kolonisten angesiedelt. Auf wenig Boden, auf schlechtem Grund sollten sie Landwirtschaft betreiben. Und irgendwann läuft es aus dem Ruder. Dieses Dorf Rieneck hatte um 1800 300 Einwohner, die eigentlich nur aus der Hand in den Mund leben konnten. Und 1850 hat dann schließlich diesem traurigen Spiel der badische Staat ein Ende bereitet, indem er die Siedlung auflöste, einen Großteil der Bürger nach Amerika abschob, anderen die Möglichkeit gab, sich in Nachbardörfern anzusiedeln, und dann hat man eben aus dem ganzen Areal eine Domäne gegründet. Ähnlich war es in Ober- und Unterferdinandsdorf, dass auch dort die Einwohner auf Nachbarorte verteilt wurden, weil einfach die Existenz nicht gewahrt war. Den Menschen reicht es eben nicht zum Leben. Und so könnte man eine ganze Reihe von weiteren Ortschaften im Bauland, im Odenwaldgebiet nennen, die aufgrund der schlechten Struktur zugrunde gingen. Wie gesagt, nicht nur im Mittelalter, sondern bis ins 19. Jahrhundert.
Die Orte, die Sie jetzt genannt haben, da steht aber ein bisschen mehr, als man noch in Hartheim sehen kann, oder?
Ja, wenn man nach Unterfellnernsdorf kommt, da in der Nähe des Reisenbacher Grundes, dort kann man tatsächlich noch Kellergewölbe im Wald verstreut, versteckt finden. Zum Teil stehen nun große Bäume darüber, aber das ist außerordentlich interessant. Und von dem Dorf Rieneck gibt es eben dieses Hofgut, das an dieses ursprüngliche Dorf, zumindest in der Nähe des Dorfes, erinnert.
Na, wenn sich das mal nicht für einen Ausflug in den Neckar-Odenwald-Kreis anbietet. In unserer nächsten Folge geht es ins Ulfenbachtal, ganz in der Nähe von Hirschhorn. Dort befindet sich zwischen Felsen und Bäumen die sogenannte Waldbrudershütte. Wer dort einst gelebt haben könnte und was das mit einem Zwist zwischen Handschuhsheim und Hirschhorn zu tun haben könnte, damit befassen wir uns in der kommenden Episode.